Nah dran gehen in die spannende Welt der Genossenschaften, dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol. Heute mit Vicky Rabensteiner.
Wir sind hier in einem sonnigen Büro im Raiffeisenhaus und treffen heute Paulina Schwerz. Ja, wir sind per Du, weil wir uns doch durch die Arbeit schon länger kennen und austauschen. Und Paulina ist eine Genossenschafterin voller Energie und auch den anderen sehr wohl gesinnt. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen auch an dich, liebe Vicky, und ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ich habe jetzt natürlich ein bisschen gegoogelt und habe gesehen, Paulina ist eine Frau, bei der sich vieles um den Begriff die Erste dreht. Also Paulina, du warst die erste Verwaltungsrätin der damaligen Raiffeisenkasse Mölten. Du warst die erste Vize-Obfrau des Raiffeisenverbandes Südtirol und du bist auch die erste Südtiroler Vorständin in der IRO, also der Internationalen Raiffeisenunion. Wie macht man das? Welche Eigenschaften muss man mitbringen, um so stark im Genossenschaftswesen verankert und vertreten zu sein?
Ja, wie macht man das? Diese Frage habe ich mir so nie gestellt und das war auch nie ein Ziel. Ich glaube, ich war in gewissen Momenten zur richtigen Zeit am richtigen Ort, also nicht mehr und nicht weniger. Und dass ich zu Raiffeisen gekommen bin, habe ich ja auch eigentlich einem Zufall zu verdanken. Ich habe sehr früh begonnen, mein Haus zu bauen, also ich habe noch studiert. Und klarerweise mit dem wenigen Einkommen, das man erreicht, wo man kaum das Leben zahlen kann, das man während des Studiums braucht, habe ich dann einen Kredit aufgenommen. Mit dem Kredit aufnehmen bekommt man einen großen Bezug zur Bank, überhaupt zur damaligen Zeit. Ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren, da hat es auch eine sehr hohe Zinsbelastung gegeben. Also wir sind weit über 10% gewesen. Also teilweise für kurze Zeiten habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, sogar knapp an die 20%. Und da war der Gang zur Bank schon ein sehr häufiger. Und insofern bin ich halt irgendwann einmal gefragt worden, ob ich nicht zur Vollversammlung der Raiffeisenbank auch kommen möchte. Und da war das dann die nächste eigentlich, der nächste Zufall, weil es war nicht geplant, dass ich für den Verwaltungsrat kandidiere, sondern damals vor, ich will es nicht sagen, wie lange, aber es war 1996, war es noch möglich, dass man im Bankenbereich während der Vollversammlung Vorschläge einbringen konnte. Und der damalige Aufsichtsratspräsident, der Josef Reiterer, Arunda Sepp, wie ihn die meisten von uns kennen, hat den Vorschlag gemacht, die Paulina würde er auf jeden Fall vorschlagen. Die sieht er gut, weil die studiert und dann hätten wir auch einmal eine Frau und das würde er sehr begrüßen. Und ich bin dann gewählt worden.
Also du hattest mir im Vorgespräch diese Geschichte schon erzählt, die sehr bezeichnend ist. Also früher konnte man auch noch spontan in Verwaltungsräte gewählt werden und du warst natürlich eine junge Juristin, der man sehr viel zugetraut hat. Aber du hast mir selbst erzählt, also Juristin, du warst nie Vollzeitstudentin. Du hast dir dein ganzes Studium selber finanziert. Du hast in Innsbruck und Padua deine Ausbildung gemacht. Also du warst schon immer eine Frau der Tat und die angepackt hat und die nichts indirekt dem Zufall überlassen hat, beziehungsweise die ihr Leben selber in die Hand genommen hat und nicht gewartet hat, dass sich die Möglichkeiten jetzt bieten oder auf sie zukommen.
Ich glaube, das ist den Lebensumständen geschuldet. Wenn man auf einem Bergbauernhof aufwächst, ist das Ambiente das, was es ist. Und wenn man schon einmal eine Oberschule besuchen möchte, aber in einer Familie niemand ist, der sich da um diese Themen kümmert oder einen da unterstützt, dann ist man, wenn man das möchte, selbst gezwungen zu schauen, wie man da hinkommt. Und genauso dann nach der Oberschule zu einer Universität. Also wie studiere ich nicht? Die Fragen hat mir sonst niemand beantwortet. Und ich habe übrigens also nicht Innsbruck, Padua, sondern in Bologna und habe dann schlussendlich in Trient fertig gemacht. Und Bologna, Trient genauso. Ich habe immer nebenher gearbeitet, also Vollzeitstudentin war ich eigentlich nie, weil es einfach finanziell anders nicht möglich war. Und Bologna war natürlich eine sehr schöne Studentenstadt, hätte vom Studentenleben auch sehr viel geboten. Allerdings mit der Arbeit zu kombinieren, war das zu chaotisch. Und da war dann irgendwann der Wechsel nach Trient ein notwendiger. Trient ist in seiner, würde ich mal sagen, Überschaubarkeit, die sie auch heute noch bietet, mit dem Numerus Clausus eine anders organisierte Universität, die sehr gut funktioniert, einen sehr guten Ruf hat. Und wo es mir auch dann möglich war, während der neben der Arbeit dann auch das Studium abzuschließen.
Du bist ja mit 6 jüngeren Schwestern auf einem Bergbauernhof in Mölten aufgewachsen. Das bedeutet, es gab nie einen Mann, den man vorschieben konnte, sondern ihr wart immer alle gleichberechtigt von Kind auf an. Also ist dir diese Gleichberechtigung ganz natürlich in die Wiege gelegt worden?
Ja, jetzt aus heutiger Sicht betrachtet eigentlich ein Glücksfall, wenn ich das so sehe. Mein Vater und meine Mutter, die hatten ja nie die Möglichkeit, uns anders zu behandeln. Wenn nur Mädchen sind, dann gibt's nur die Möglichkeit, ja, jemand muss die Arbeit machen. Und die da sind, die müssen halt anpacken. Und so gesehen kann ich jetzt nicht sagen, dass mein Vater, wenn er ein Bub gewesen wäre, das nicht auch die klassischen Rollen eingenommen hätte. So mussten wir für alle Arbeiten herhalten. Ob Bube oder Mädchen, war bei uns am Hof kein Thema.
Du selbst bist heute Unternehmerin und hast dich selbstständig gemacht, als deine Zwillinge nicht einmal ein Jahr alt waren. Woher nimmst du diese Einsatzfreude?
Ja, ich habe vor kurzem das Gründungsdatum noch einmal angeschaut. Es ist effektiv so, sie waren noch nicht ein Jahr alt. Kann ich mir jetzt heute auch nicht mehr so gut vorstellen, dass ich das damals gemacht habe. Ich bin von meinen Bekannten auch weitestgehend sehr erstaunt immer wieder gefragt worden, warum ich das mache, warum ich einen gut dotierten Job kündige, warum ich genau jetzt nach der Geburt der Kinder in diese Selbstständigkeit hineingehe. Es gibt keine konkrete Antwort auf diese Fragen. Es war die Möglichkeit in dem Moment gegeben und ich habe da eine Chance gesehen, eine Möglichkeit, mich einzubringen. Die Themen, die ich vorher schon bearbeitet habe, in einer anderen Form weiterzuführen und habe diesen Schritt.
Und du hast das ja auch gesagt, du hast es das nie bereut. Du hast die Pronorm gegründet und auf eine stattliche Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gebracht. Gibt es etwas, ein Erfolgsgeheimnis, wie du deine Mitarbeiterinnen aussuchst? Müssen sie etwas mitbringen? Also vielleicht diese Unerschrockenheit, die du damals selbst mit diesen kleinen Kindern mitgebracht hast? Oder was suchst du eigentlich, wenn du persönlich neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aussuchst?
Ich kann sagen, dass ich sehr großes Glück hatte. Es haben sich immer Personen beworben, die gut zu mir und dann zu dem Rest des Teams gepasst haben. Eines sind die fachlichen Fähigkeiten, die Kompetenzen und eines ist die Teamfähigkeit und ob die, sage ich mal, die Chemie stimmt. Und Kompetenzen kann man erlernen, Wissen kann man sich aneignen, aber dieses Feeling, dieses Miteinander arbeiten können, da denke ich, muss man von vornherein ein Auge drauf werfen und auch das Quäntchen Glück haben, dass es funktioniert. Es hat auch nicht immer funktioniert, muss man auch sagen. Also es hat immer wieder auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegeben, wo man dann nach einer gewissen Zeit dann gemeinsam entschieden hat, vielleicht ist das nicht die richtige Stelle, nicht die richtige Arbeit. Es ist ja auch häufig so, speziell wenn ganz junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen, die können sich ja noch nicht konkret vorstellen, was auf sie zukommt. Selten ist man imstande, selber ihnen das genauestens zu erklären. Und da kommt es auch vor, dass man nach einer gewissen Zeit sagt, das ist vielleicht nicht der richtige Posten und in einer anderen Arbeitsumgebung blühen die dann auf. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, habe ich sehr großes Glück gehabt und eine sehr tolle Frauenmannschaft im Betrieb, die gemeinsam mit mir die Projekte entsprechend weiterbringen.
Also ich würde jetzt von dem Unternehmen, von deinem persönlichen Unternehmen in Richtung Genossenschaft schwenken wollen. Du bist ja Obfrau der Raiffeisenkasse Edtstahl und führst diese Kasse gemeinsam mit einer Direktorin, was eigentlich, ich denke, zumindest für Südtirol einzigartig ist. Was zeichnet euch aus in der Führung dieser Raiffeisenkasse?
Ja, als Obfrau und Direktorin einer Kasse ist das nicht nur für Südtirol eine Einzigartigkeit. Ich habe herausgefunden, oder zumindest ist mir gesagt worden, dass das italienweit die einzige Bank ist, die an der Spitze zwei Frauen hat. Was zeichnet uns aus? Ich denke, es ist eine Besonderheit, natürlich, weil so wenig Frauen in den Führungsgremien von Banken als bis ganz nach vorne kommen. Und insofern, das schon eher sehr selten vorkommt. An dieser Stelle ist es aus meiner Sicht eigentlich egal, ob man Frau oder Mann ist. Also die Komplexität, würde ich sagen, nimmt von Tag zu Tag zu. Und diese Komplexität muss gemeistert werden. Es sind die Schwierigkeiten, die Themen, die Problematiken durch die gesamte Regulatorik, die auf uns zukommt, die gemanagt werden muss sozusagen. Und wir haben auf der einen Seite dann ja auch die Mitglieder, die den Genossenschaftsbanken ja mitreden und auch mitgenommen werden müssen. Und der Markt, der immer turbulenter wird, speziell jetzt wieder in diesen unruhigen Zeiten, wo wir einfach auch nicht genau wissen, was auf uns zukommt. Wir haben das ja auch in den letzten 5, 6 Jahren gesehen, angefangen von Covid bis heute, also Kriege und andere Auseinandersetzungen weltweit. All das beeinflusst ja auch das gesamte Bankenwesen und lässt uns auch in Südtirol nicht außen vor, wenn es immer heißt, wir sind so eine kleine Insel der Seligen, was absolut nicht stimmt. Und da haben wir natürlich als zwei Frauen an der Spitze einer Bank die gleichen Herausforderungen zu meistern wie zwei Männer. Und ich hoffe, dass das nicht in Ewigkeit so eine Ausnahmesituation ist, dass zwei Frauen sind, sondern dass sich das auch in Zukunft bessert, auch wenn es nicht gut ausschaut, in Südtirol nicht. Wir haben nur 3 Geschäftsführerinnen. Eine geht in Kürze in Pension, also werden es wieder nur 2, in der Hoffnung, dass sich vielleicht in einer der Raiffeisenkassen doch wieder eine neue Direktorin auch findet. Und Obfrau müssen wir schauen. Wir haben in Kürze wieder in einigen Raiffeisenkassen Neuwahlen, ob sich da was tut. Also zumindest angekündigt und wissend gibt es keine Revolution in dieser Sicht.
Ich möchte einen Moment bei diesem Thema Frauen und Verwaltungsräte verweilen. 2015 wurde im Raiffeisenverband Südtirol ja die Idee lanciert, wir müssen mehr Frauen dazu bewegen, sich für Spitzenpositionen in Genossenschaften zu bewerben. Und deswegen hat man den Arbeitskreis Frauen in der Führung von Genossenschaften gegründet. Und den man direkt damit betraut hat, also nicht gewählt, sondern betraut hat, das warst du damals. Und möchtest du uns einen kurzen Blick hinter die Kulissen geben, wie es in dieser Anfangszeit war mit dem Arbeitskreis Frauen in der Führung von Genossenschaften?
Ja, gerne. Wie du vorhin schon gesagt hast, ich war die erste Frau im Verwaltungsrat des Raiffeisenverbandes. Und was fällt einem auf bei den Sitzungen? Ich war sehr häufig die einzige Frau. Und irgendwie war es mir dann auch ein Anliegen, genau auf dem Gebiet irgendwas zu machen. Ich hatte da wirklich die allergrößte Unterstützung von Seiten des Generaldirektors, vom ehemaligen Generaldirektor Paul Gasser und vom ehemaligen Obmann, dem Herrn Nicolò Silek, die das auf jeden Fall auch so gesehen haben, dass wir in der Raiffeisenwelt etwas ändern müssen, weil wir ansonsten wir können nicht den Anspruch eines modernen Verbandes haben, wenn wir die Frauen außen vor lassen in den Führungsebenen. Und das Thema ist einmal anzugehen gewesen, man braucht eine Rückendeckung, man kann aus meiner Sicht nicht einfach nur so alleine losbärschen, man muss so viel wie möglich mitnehmen. Ich habe mir verschiedene Sachen angeschaut, was macht Italien, was gibt es auf italienischer Ebene, was gibt es in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und habe dann das österreichische Modell gefunden, das mir am ehesten auch für Südtirol eigentlich umsetzbar vorgekommen ist. Wir haben dann Kontakt aufgenommen zu den Wiener Kolleginnen, die dann auch zu uns gekommen sind, von ihren Erfahrungen berichtet haben und von da an haben wir dann gesagt, okay, wenn wir einige engagierte Frauen finden hier in Südtirol, zuerst begrenzt nur in den Raiffeisenkassen, dann möchten wir das ein Gremium auf die Wege bringen, das sich systematisch mit diesen Themen beschäftigt und nicht nur einmal, sondern einfach langfristig Ziele setzt und diese dann auch wirklich konsequent verfolgt. So ist dieser Arbeitskreis geboren. Und ja, wenn ich die als einzige Frau, war eigentlich die Auswahl sehr begrenzt. Wer sonst soll das Thema übernehmen, wenn nicht die Frau, die im Verwaltungsrat hineingewählt wurde?
Und du wolltest in diesem Arbeitskreis ja nicht als einzige Frau weitermachen, sondern musstest dir Mitstreiterinnen suchen. Wie hast du diese Auswahl im ganzen Land treffen können?
Ja, sehr demokratisch, muss ich sagen. Ja, als Klammer auf, Klammer zu. Ich habe ja keine anderen, also fast keine gekannt. Und für mich war wichtig, dass alle Bezirke eingebunden sind und dass wir nicht nur Frauen, sondern auch Männer in dieses Gremium geben, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass es nicht geht, Frauen gegen Männer, sondern Männer und Frauen gemeinsam für mehr Frauen. Ich habe eine Liste von einer Mitarbeiterin des Verbandes erhalten mit den damals gewählten Funktionärinnen und habe da einfach angerufen, habe mich vorgestellt und habe gefragt, ob sie Interesse hätten, da mitzuarbeiten, und habe so im Laufe der Gespräche so ein kleines Gremium zusammengestellt.
Und war die Begeisterung oder die Neugierde groß, dabei zu sein von Seiten dieser Frauen?
Ich habe eigentlich keine Absage erhalten. Also insofern war das Interesse sehr groß und einige sind immer noch dabei. Also die sind heute noch Mitglied des Arbeitskreises.
Schwenk mir noch mal ein wenig, vielleicht auch in dein Privatleben, in deine Freizeit. Du warst gerade auf einem Radurlaub. Findest du, dass man als guter Unternehmer oder auch als Menschen in einer verantwortlichen Position sich auch fit halten muss, um das ganze Tagespensum zu stemmen? Weil wenn man dich googelt, man findet in der Reihenfolge die Einträge Unternehmerin, Beraterin, Verwaltungsrätin. Also du hast ein großes Tagespensum zu stemmen. Findest du das wichtig, dich auch sportlich fit zu halten?
Ja, auf jeden Fall. Die Bewegung und die in der Natur, das gibt mir sehr viel. Und das kann vielfältig sein. Also jetzt vor kurzem hatte ich das Glück, wieder eine Woche mit dem Rennrad unterwegs zu sein. Herrlich auf Gran Canaria, ist abseits einmal ein Stück weit weg von all den Terminen, von der Hektik. Und wenn man dann entsprechend viele Höhenmeter und Kilometer strampelt, dann kann man auch ganz herrlich abschalten. Aber das geht genauso gut bei uns hier, beim Mountainbiken, auf den Berg gehen. Also man kann das überall in der Natur, kann ich der Hektik sehr gut entkommen und wieder neue Kraft tanken, sagen wir es so. Mhm.
Es ist ja spannend, wenn man sich vorbereitet auf ein Gespräch und man ein wenig stöbert, was man über jemanden findet. Ich bin auf einen älteren Artikel der Südtiroler Wirtschaftszeitung gestoßen und dort stand im Vorspann: Paulina Schwarz müsste eigentlich eine US-Amerikanerin sein, wenn sie nicht eine waschechte und bodenständige Südtirolerin wäre. Amerikanerin deshalb, weil sie genau jener Menschenschlag ist, der sich von Jugend auf aus eigener Kraft emporgearbeitet hat, intelligent ist und sich immer wieder einen neuen Schuh anzieht, der eine halbe Nummer zu groß ist, damit sie einmal mehr hineinwachsen kann. Eine self-made woman also, von der sich viele Frauen etwas abschauen können und auch manche Männer. Wie siehst du das? Ziehst du dir immer noch einen Schuh an, der eine halbe Nummer zu groß ist, auch jetzt noch, nach 10 Jahren, seit dieser Artikel erschienen ist?
Marina Berndaler hat diesen Artikel geschrieben und auch diese Überschrift gewählt. Als ich diese Überschrift sah, bin ich total erschrocken. Was hat sie sich gut einmal gedacht?
Wir müssen sagen, für die Hörerinnen und Hörer, der Titel lautete auch »Eine halbe Nummer zu groß«.
Ganz genau. Und heute muss ich sagen, also der Titel war genau richtig gewählt. Meistens ist es so. Ich schaue mir das Ganze an und es muss nicht immer alles klar sein, es muss nicht immer alles schon ganz konkret geplant sein, damit ich etwas mache, sondern sehr häufig sage ich, ja, im Großen und Ganzen kann das hinhauen, das gehe ich an. Also ist vom Charakter her würde, stimmt das schon.
Nah dran gehen, der Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol.
Ich würde jetzt vielleicht nochmals den Bogen zum Genossenschaftswesen ziehen wollen. Wir haben 2025, es ist das internationale Jahr der Genossenschaften. Und mit Blick auf die internationale Bühne sei noch gesagt, seit Oktober 2023 bist du auch im Vorstand der IRU, also der Internationalen Raiffeisen Union. Und besonders in diesem Jahr der Genossenschaften interessiert es mich, was man in so einem Gremium mit 15 Mitgliedern aus 13 Ländern alles bewegen kann.
Also die Hauptaufgabe dieser Organisation ist es, das Genossenschaftswesen als solches einfach bekannter zu machen, speziell den jungen Jugendlichen das als eventuelles Geschäftsmodell in Betracht zu ziehen und all die Vorteile, die damit verbunden sind, gegenüber einer Kapitalgesellschaft zu analysieren, zu bewerten und dann eventuell auch entsprechend dann umzusetzen. Und das auf allen Ebenen und in allen Kontinenten ist schon sehr spannend, weil wir haben da sehr große Unterschiede. Die Idee von Raiffeisen, entsprechend praxisorientiert zu kommunizieren, ist alles andere als einfach. Und es gibt da entsprechende Schulungen in der Zwischenzeit in allen Sprachen. Ich glaube, in über 50 Sprachen in der Zwischenzeit. Die Rückmeldungen und die Erfahrungen aus diesen Schulungen, aus diesen Ausbildungen zeigen, dass es absolut notwendig ist, wenn wir diese Modelle weiterführen wollen. Und wir sehen es ja auch in Südtirol, das Genossenschaftswesen in gewissen Bereichen hat zu Wohlstand geführt. Wir können uns, wenn wir uns an die Landwirtschaft, im Energiebereich, also in sehr vielen Bereichen, Sozialwesen, können wir uns das gar nicht vorstellen, wenn keine Genossenschaften wären. So geht es auch in anderen Ländern, in anderen Kontinenten, wo das Genossenschaftswesen sehr viel dazu beigetragen hat, auch Armut und Ausgrenzung einzudämmen. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Und wenn man dieses Modell weiterführen will und auch den neuen Herausforderungen, den neuen Rahmenbedingungen anpassen will, und das muss man ja auch, dann ist das eine Aufgabe, die nicht vernachlässigt werden darf. Und das ist eine der Aufgaben der IRU.
Und wenn sich heute ein junger Mensch, ein junger Mann, eine junge Frau an dich wenden würde und fragen würde, soll ich eine Genossenschaft gründen oder soll ich die Genossenschaftsform als Unternehmensform wählen? Was würdest du ihm oder ihr dann sagen?
Dass es keine klare Antwort gibt, weil beides Vor- und Nachteile hat und dass es immer von sehr vielen Faktoren abhängt. Ich bin ja auch in beiden Welten unterwegs, also meine privaten Unternehmen sind ja auch Kapitalgesellschaften. Also ich würde die Genossenschaft jetzt nicht die per se als das Allheilmittel ansehen. Und das ist auch meine Antwort oft, die ich gebe zu gewissen Fragen. Das ist auch manchmal, ich würde jetzt sagen, die falsche Meinung von einigen. Also wir gründen eine Genossenschaft und dann haben wir viel weniger Probleme. Eine Genossenschaft ist genauso ein Unternehmen wie eine KG, wie eine GmbH. Also ich bin zwar nicht gewinnorientiert, ich muss jetzt nicht sehr hohe Gewinne schreiben, aber ich muss schon so wirtschaften, dass am Ende des Jahres auch die Bilanz entsprechend gut dasteht. Und das darf man nie vergessen. Und ob eine Genossenschaft jetzt die bessere Wahl ist oder eine Kapitalgesellschaft, hängt von ganz vielen Faktoren ab. Deshalb gibt es auf diese Frage auch nicht eine Antwort.
Danke, Paulina. Ich bedanke mich jetzt sehr für dieses Gespräch, denn es gibt niemals nur eine Antwort, sondern es ist wie bei einer Persönlichkeit immer sehr facettenreich und das Leben gibt nicht nur schwarz und weiß vor. Deswegen danke, dass du dir Zeit genommen hast, bei Nah dran gehen dabei zu sein, bei unserem neuen Podcast im Internationalen Jahr der Genossenschaften. Danke und wir freuen uns auf ein weiteres Gespräch in einem anderen Zeitpunkt.
Bedanke mich auch ganz herzlich und freue mich auf die nächste Begegnung.
Nah dran gehen in die spannende Welt der Genossenschaften. Dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol.